Ein Rennen um die ganze Welt und gleichzeitig was fürs Klima tun. Die Vendée Globe gilt als eines der spektakulärsten Segelrennen der Welt. 3 Monate lang geht's mit dem Segelboot einmal um den Globus, ganz alleine und unter Extrembedingungen. In dieser Folge nimmt uns NDR-Sportjournalist Florian Neuhaus mit an Bord des Hightech-Boots von Profisegler Boris Herrmann und erzählt uns, wie Klimawissenschaftler von der Extremsegelregatta profitieren. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 3. April. Hallo Florian, herzlich willkommen.
Hallo. Wir sind in Le Sable-d'Olonne, das ist südlich von Nantes an der französischen Atlantikküste, im Département de la Vendée und es geht einmal um den Globus. Wir sind bei der Vendée Globe, einer Weltumsegelung. Da gibt es ein richtiges Spektakel, wenn so eine Veranstaltung losgeht. Erstmals mit 40 Teilnehmenden, 6 Frauen darunter und 350.000 Zuschauer, die dort diesen Seglerinnen und Segler einen Start beschert haben, wie man sich das gar nicht vorstellen kann eigentlich. Highlight am Anfang eine Parade, die Seglerinnen und Segler auf ihren Booten raus aus diesem Hafen in Le Sable d'Olonne, eine ganz besondere Angelegenheit. Da führt nämlich ein Kanal vom Hafen entlang noch ein Stück durch die Stadt und dann raus aufs Meer. Und es geht da vorbei an kleinen Häusern, ein bisschen Fachwerk draußen zu sehen und entlang an einem ein großer gemauerter Kanal mit großen Steinen rechts und links und der öffnet sich dann nach einem bisschen kurvigen Verlauf dieses Weges, öffnet sich dann nach draußen zum offenen Meer hin und dann sieht man nur noch rechts und links diese langen Seebrücken, die auf so dicken Pfeilern stehen und obendrauf eben tausende Menschen, die da jubeln und die Seglerinnen und Segler auf diese lange Reise 80 Tage um die Welt verabschiedet haben.
45.000 Kilometer in rund 80 Tagen. Eine extreme sportliche Herausforderung und auch mental werden die Grenzen getestet.
Die Vendée Globe ist die härteste Einhandregatta der Welt. Einhand bedeutet in diesem Fall, dass einfach nur ein Segler an Bord ist und ganz alleine, nonstop, ohne Hilfe von außen, einmal um die Erde segelt.
Der 43-jährige Hamburger Boris Herrmann startet heute zu seiner zweiten Vendée Globe. Sein Boot, die Malizia Sea Explorer, hat er speziell für diesen Anlass gebaut.
Boris Herrmann ist der einzige Deutsche, der mit dabei ist. Er ist in Niedersachsen geboren, in Oldenburg, an der Nordseeküste aufgewachsen und ist dort ganz, ganz früh schon mit dem Segeln in Verbindung gekommen. Er war ein großer Fan der Vendée Globe, damals schon als Jugendlicher hat sich das angeguckt, hat aber auch viele Bücher gelesen über die großen Seefahrer, die es früher gab, wie Magellan zum Beispiel, und hat sich irgendwann in den Kopf gesetzt, ich möchte auch so ein Segler werden.
Um Punkt 13.02 Uhr starteten die 40 Seglerinnen und Segler zur Weltumsegelung.
Wenn man bei der Vendée Globe die Welt umsegelt, dann lass uns jetzt doch mal auf die Weltkarte schauen. Wo fahren die genau lang? Wo lang führt die Route der Vendée Globe?
Also der Start ist, wie gesagt, in Le Sable d'Olonne. Von dort, von der französischen Atlantikküste, geht es gen Süden, den Atlantik hinab, an den Kanarischen Inseln vorbei und auch an den Kapverdischen Inseln vorbei. Bisschen Kurs Richtung Südamerika, das hat damit zu tun, dass dort, wenn man die Kurve so fährt, eben bessere Segelbedingungen sind. Obwohl es dann Richtung Südafrika, Richtung Kapstadt, Richtung Kap der guten Hoffnung weitergeht. Mhm. Und dann eben gen Osten durch das Südpolarmeer. Das Südpolarmeer ist das ganze Meer vor der Küste der Antarktis. Also an der Eisgrenze entlang, wo die Bedingungen dann besonders hart sind, geht es dann dort unten einmal um die Welt herum. Sie segeln am Kap Leeuwin vorbei, das ist das südwestlichste Landstück am australischen Festland, und sind dann auf Kurs Richtung Kap Horn. Eine riesenlange Strecke nochmal, bis sie an Chile vorbei segeln. Irgendwo um nirgendwo, dort liegt der Point Nemo. Das ist der Punkt, der auf der Welt errechnet, am weitesten von jeglicher Zivilisation entfernt ist. Da ist das nächste Festland 2688 Kilometer entfernt. Einfach nur, um eine Größenordnung zu haben. Die Raumstation ISS, die um die Erde kreist in 400 Kilometern Höhe, ist da regelmäßig viel dichter dran als jeder Mensch hier auf der Welt. 2688 Kilometer bis zum Land. Und da reden wir dann nur von einer kleinen Insel, die zu den Osterinseln gehört. Oder aber auch zum Beispiel die Antarktis selbst. Die Wissenschaftler nennen das den maritimen Pol der Unerreichbarkeit. Wir sind auf einem Gebiet zwischen Australien und Südamerika, unten an der Eisgrenze, wenn man sich auf der Karte das vorstellt. Eine schier endlose Weite, lange Wassermassen, die sonst niemand beschifft und wo auch sonst eben niemand unterwegs ist. Und es würde wirklich sehr, sehr lange dauern, bis da irgendjemand hinkäme. Und vor allem, das sind dann natürlich, wenn es da unten passiert, auch unsagbare Temperaturen, denen man dann ja auch trotzen muss.
Ja, also es klingt auf jeden Fall wie eine krasse Herausforderung. Wie ist denn dann so ein Alltag auf so einem Boot, auf dem man ganz auf sich allein gestellt ist?
Es gibt eine Kajüte, es gibt einen kleinen Bereich, in dem ja gekocht werden kann. Einen Platz, wo geschlafen wird, wobei an Schlaf an Bord dieser Boote natürlich auch ein bisschen schwer nur zu denken ist. Also es ist nicht so, dass man mal kurz den Anker über Bord wirft und sagt, ich mache jetzt mal eine Pause, sondern es wird die ganze Zeit weitergefahren. Das sind nur ein paar Stunden, die man da mal am Stück schläft. Mal vielleicht mal eine, mal zwei, aber teilweise auch in Minutenabschnitten, weil dann doch wieder irgendein Alarm losgeht. Also es gibt einen Autopiloten, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie auch beim Flugpiloten. Der sitzt ja auch nicht die ganze Zeit da und bewegt das Steuerrad sozusagen und sagt, wir fliegen jetzt nach links, wir fliegen nach rechts, sondern es gibt eben eine Funktion, die den Kurs hält. Und man hat ja die Vorhersagen an verschiedenen Stellen, dass es jetzt erstmal vielleicht ruhig wird, dass die Bedingungen erstmal ruhig sind und dass irgendwann wieder der nächste Sturm aufzieht. Und dann weiß man, okay, jetzt kann ich vielleicht mal eine Stunde schlafen. Und dann kommt aber vielleicht trotzdem wieder der nächste Alarm und reißt dich aus diesem kurzen Schlaf heraus. Essen gibt es nur gefriergetrocknetes Essen. Das heißt, da ist sämtliche Feuchtigkeit rausgezogen. Wir sind ja nicht bei einer Picknicksausfahrt sozusagen, sondern das ist ein knallharter sportlicher Wettkampf. Und da geht es auch ganz viel um Gewicht. Und je schwerer das Boot ist, desto schwieriger wird es höchstwahrscheinlich, um dort zu bestehen. Und deshalb wird versucht, alles ja zu sparen. Aber man muss natürlich auch was trinken und dafür gibt es eine Meerwasserentsalzungsanlage. Das heißt, die trinken im Prinzip das Meerwasser. Das wird mit großem Druck durch eine Membran gedrückt und am Ende kommt da Süßwasser raus, um überhaupt erstmal dort leben zu können.
Wie geht man aufs Klo?
Es gibt einen Eimer mit einem kompostierbaren Beutel darin. Dort verrichtet man sein Geschäft und danach wird dieser Beutel über Bord geworfen.
Also essen, aufs Klo gehen, schlafen, das ist ja wirklich nichts normal bei diesem Segelrennen über die Weltmeere. Es klingt auf jeden Fall krass anstrengend. Das muss man aber auch wollen, oder?
Die Aussage der Segler dazu ist, wenn die Vendée Globe einfach wäre, dann würden es mehr Leute machen. Also die finden das, glaube ich, auch so ein bisschen gut, weil es eben diese Herausforderung ist. Es wird auch als das größte Abenteuer beschrieben, was man überhaupt noch bestehen kann. Nur so zum Vergleich, auf dem Mount Everest sind mittlerweile 8000 Leute gewesen. Etwa 500 sind im All gewesen, aber wir sind deutlich unter 200 an Menschen, die die Welt alleine nonstop umsegelt sind.
Also es klingt wirklich wahnsinnig anstrengend, das ist wahnsinnig entbehrungsreich. Jetzt geht es hier heute aber nicht nur um dieses sportliche Event. Was macht die Vendée Globe darüber hinaus so besonders? Was passiert da noch außer Segeln?
Es gibt gerade bei Boris Herrmann, aber auch bei einigen anderen Seglern noch ein wissenschaftliches Projekt, was nebenbei läuft. Also Boris Herrmann ist mit seiner Yacht dabei und nimmt an diesen Rennen teil, hat aber noch ein Gerät dabei, ein Ozeanlabor, das in der Kajüte untergebracht ist, hat so einen Platz dort, damit es nicht im Weg ist. Und dieses Gerät misst CO2. Das ist im Prinzip ein kleiner Koffer.
Ja.
Da ist oben eine Sauerstoffflasche drauf. Unten ist an der Seite ein Teil zumindest offen. Da kann man viele kleine Röhrchen, Kabel und Schläuche sehen. Und dann gibt es noch eine Analyseeinheit, wo man eben nicht so einfach reingucken kann. Und über diese Anlage wird CO2 im Wasser gemessen. Also es wird aus dem Kiel des Schiffes, das ist der niedrigste Punkt an der Unterseite des Bootes, aus 5 Metern Tiefe wird die ganze Zeit Wasser hochgepumpt. Und aus diesem Wasser-Luft-Gemisch, weil das ja die ganze Zeit angesaugt wird, dann ist ja eben Luft mit dabei, wird erstmal herausgefiltert, was da an Luft drin ist. Dann werden Temperatur und Salzgehalt gemessen, weil das wichtig ist, um dann in dieser Analyseeinheit CO2 zu messen, um zu gucken, wie hoch diese Anreicherung im Wasser an CO2 ist. Diese CO2-Messung ist eben elementar aus ganz unterschiedlichen Gründen für unser Weltklima und damit für jeden Einzelnen von uns.
Wir hatten die wärmsten Ozeane aller Zeiten. Es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig zu wissen, ja, bessere, also genaue Daten global zu haben über Temperatur und den Zustand des Ozeans.
Dazu habe ich auch mit Dr. Peter Landschützer gesprochen. Das ist einer dieser Wissenschaftler, die die Daten von Boris Herrmann auswerten. Der leitet die wissenschaftliche Abteilung am Meeresinstitut in Ostende in Belgien. Und sein Fachgebiet ist eben genau das Thema CO2 im Ozean.
Jährlich schluckt der Ozean ungefähr ein Viertel aller CO2-Emissionen der Menschen. Also er ist ein sehr wichtiger Klimapuffer, wenn es um Treibhausgase wie CO2 geht.
Je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto wärmer wird es hier. Mhm. Und da kommt der Ozean ins Spiel. Der sorgt dafür, dass die Aufheizung eben nicht so stark ist, weil er sich um die Temperatur kümmert, weil er CO2 aufnimmt. Und damit dafür sorgt, dass es hier eben nicht so warm wird, wie es ohne den Ozean werden würde.
CO2, das der Ozean aufnimmt, wird sofort gelöst. Aber diese Löslichkeit hängt von der Temperatur ab. Also je wärmer es ist, desto schlechter wird CO2 gelöst. Und je kälter es ist, desto besser ist CO2 gelöst. Das heißt, man kann so als Faustregel nehmen, kältere Gewässer nehmen mehr CO2 auf als wärmere Gewässer.
Und die Daten, die der Segler Boris Herrmann da sammelt im Südpolarmeer, die geben unter anderem Aufschluss darüber, wie der Zustand des Ozeans ist und wie viel CO2 er aufnehmen kann. Warum brauchen Wissenschaftler die Daten vom Segler Boris Herrmann? Warum sammeln nicht richtige Forschungsschiffe solche Daten?
Normalerweise könnte das natürlich durch Forschungsschiffe passieren. Die sind allerdings natürlich sehr teuer, weil da eine ganze Besatzung zusammengestellt werden muss. Vielen Menschen werden wahrscheinlich die Polarstern etwas sagen, ein riesengroßes Forschungsschiff, was zu bestimmten Expeditionen aufbricht. Aber wir reden hier von einer einmonatigen Reise allein unten durch das Polarmeer. Und wo fährt man denn dann hin? Also es gibt ja kein Ziel für so ein Forschungsprojekt sozusagen, wenn da wie viele Personen auch immer für 90 Tage einfach auf so eine Reise gehen. Unfassbar teuer. Und dann gäbe es noch eine andere Möglichkeit, Handelsschiffe, die tatsächlich auch schon mit großer Tradition seit vielen Jahren mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten. In der Nordhemisphäre, also auf der Nordhalbkugel, gibt es sehr, sehr viele Handelsrouten, feste Strecken, die immer wieder von Schiffen befahren werden. Da gibt es auch Karten, auf denen man das sehen kann, wo wird CO2 gemessen. Anders sieht es schon auf der Südhalbkugel aus, ganz allgemein. Da gibt es weniger Handelsrouten, weniger reguläre Schifffahrt die ganze Zeit hin und her. Und im Südpolarmeer, wo ein großer Teil der Vorne Globe stattfindet, da gibt es gar keine Handelsrouten. Das heißt, da sind gar keine Schiffe unterwegs. 70% der Erde sind von Wasser bedeckt. Mhm. Ein ganz großer Teil auf der Welt ist noch nie untersucht worden. Also es gibt Bereiche, da ist sind knapp 70 Jahre, die CO2 gemessen wird im Wasser. Und da ist noch nie überhaupt mal CO2 gemessen worden. Mhm. Und deshalb bietet es sich an, dass ein Segler wie Boris Herrmann eben dieses Ozeanlabor an Bord hat, um dort Messungen durchzuführen.
Wie ist das jetzt bei dieser Regatta, bei der Vendée Globe? Ist Boris Herrmann da der Einzige mit seinem Mini-Labor, der unterwegs Daten sammelt?
Also vor 4 Jahren war Boris Herrmann der Einzige, der diese Daten gesammelt hat. Deswegen gab es genau einen Datensatz aus dieser entlegenen Region. Bei der Vendée Globe, die jetzt stattgefunden hat, 2024, 2025, waren es schon 4 Segler, die Daten gesammelt haben. Also eine viel breitere Datenlage, die denn jetzt zur Verfügung steht.
Vor 4 Jahren, denn die Vendée Globe, die findet alle 4 Jahre statt. Was können die Forscher wie Peter Landschützer denn aus den gesammelten Daten rauslesen?
Die Daten, die diesmal erhoben worden sind bei der Vendée Globe, die sind noch nicht ausgewertet. Mhm. Beim letzten Mal hat Boris Herrmann ja schon einmal einen Datensatz mitgebracht. Und der hat am Ende schlechte Nachrichten bedeutet. Denn dabei ist rausgekommen, dass viel weniger CO2 gespeichert werden kann dort an dieser Stelle, wo Boris Herrmann angesegelt ist. Und jetzt hoffen die Wissenschaftler natürlich, die beste Nachricht wäre natürlich, dass es nicht so schlecht ist, wie die erste Messung vermuten lässt, sondern dass da andere Zahlen bei rauskommen. Aber das weiß man eben nicht. Und da müssen wir jetzt abwarten, was zum Schluss bei der Auswertung rauskommt.
Das heißt, die Daten, die die Segler von der Vendée Globe mitbringen, die helfen bei der Erforschung des Klimawandels. Ist das sportlich gesehen eigentlich kein Nachteil, da nebenher noch Daten zu sammeln und so ein Messgerät an Bord zu haben von einem Rennsegelboot? Es geht ja eigentlich darum, besonders schnell zu sein.
Also eigentlich muss er nicht viel machen.
Auf See, würde ich sagen, ist der sportliche Nachteil marginal. Sonst würde ich es auch ungern in Kauf nehmen. Wenn es mich wirklich jetzt bewusst langsamer machen würde, wäre es schwierig zu vereinen mit unserem Sport, wo wir alles dafür tun, die Schnellsten zu sein. Aber es geht ganz gut.
Wir reden über 17 Kilo, die diese Maschine wiegt, sagt Boris Herrmann. 17 Kilo sind zu vernachlässigen, mehr oder weniger. Mhm. Also eigentlich heißt es, das Gerät ist wartungsfrei, er muss sich um nichts kümmern.
Aber natürlich ist es ein kleiner Kompromiss, den wir gerne bereit sind, da auch dann einzugehen. Ein kleines Zugeständnis.
Das Gerät muss immer neu eingestellt werden, beziehungsweise muss geguckt werden, ob die Einstellungen stimmen. Mhm. Und er hat die Möglichkeit, während der Regatta Daten auszulesen und die schon übers Internet, die haben Internet dort zur Verfügung auf den Booten, und über Satellit eben schon mal zu den Wissenschaftlern zu schicken, um dort zu zeigen, okay, das sind Daten, mit denen die Wissenschaftler arbeiten können. Er sagt allerdings auch, dass ihm das in gewisser Weise einen Vorteil verschafft.
Aha.
Ja, das ist genau so, dass es so eine zusätzliche Motivation bedeutet und einen zusätzlichen Nutzen, eine zusätzliche Daseinsberechtigung auch.
Er hat natürlich an Bord auch mal die eine oder andere schwere Stunde. Gerade wenn irgendwas kaputt geht, Reparaturarbeiten sind, er im Rennen nicht so da liegt, wie er das sich vorgestellt hat, wie es laufen könnte. Mhm. Denn ist das sozusagen ein psychologischer Fallschirm für ihn, dass er weiß, okay, selbst wenn es hier schlechter läuft, als ich das eigentlich erwartet habe, dann besteht die Möglichkeit, dass es trotzdem gut ist, weil ich hier diese Daten sammle.
Wird Boris Herrmann eigentlich irgendwie dafür bezahlt, dass er das macht, oder macht er das uneigennützig?
Er wird nicht dafür bezahlt, dass er Daten sammelt, sondern er macht das freiwillig. Und es ist eben ein relativ geringer Aufwand für ihn sozusagen, weil er halt dieses Labor denn an Bord mit dabei hat. Aber es ist eben ein riesengroßer Nutzen, der daraus entspringt. Also Boris Herrmann hat schon an vielen Regatten teilgenommen als Crewmitglied. Mhm. Unter anderem beim Barcelona World Race 2010. Das ist eine Zweihandregatta, also mit zwei Seglern an Bord. Und da sind sie auch um die Welt gesegelt und hatten eine sehr weit im Norden liegende Eisgrenze, als sie unten im Südpolarmeer unterwegs gewesen sind. Und da war das Eis viel zu weit im Norden, also gar nicht da, wo es eigentlich sein sollte.
Ja, weil es in der Antarktis taut und in der Folge treiben immer mehr Eisschollen nach Norden.
Genau. Und Boris Herrmann hat sich selber gedacht, er glaubt, er wird hier selbst an Bord dieses Schiffes Zeuge des Klimawandels und müsste darüber Zeugnis ablegen der Öffentlichkeit gegenüber und kann den Leuten sagen, hier, das Eis, das kommt aber ziemlich weit in den Norden und wenn das schmilzt, dann steigen die Meeresspiegel mit Folgen für alle.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über dieses Segelrennen. Jetzt will ich natürlich auch wissen, wie es ausgegangen ist. Die Vendée Globe 2024-25 ist vorbei. Wie ist es für Boris Herrmann gelaufen?
Er hatte schon ziemlich früh technische Probleme. Da war gerade erst gestartet und ist dann auf dem Weg ins Südpolarmeer schon relativ weit zurückgefallen. Weil, und das ist eben wichtig, bei diesem Rennen Tiefdruckgebiete, man kennt das ja von den Wetterkarten, wenn da die sich drehenden Tiefdruckgebiete zu sehen sind oder Hochdruckgebiete. Hm. Um gut voranzukommen beim Segeln, braucht man Tiefdruckgebiete, richtige Stürme, um nach vorne gepeitscht zu werden. Und dadurch, dass er am Anfang diese Probleme hatte, hat er die ersten guten Tiefdruckgebiete zum Segeln am Südpolarmeereingang sozusagen nicht erwischt, sodass ziemlich viele schon vorne weg gesegelt sind. Und dieses Boot von Boris Herrmann war extra für das Südpolarmeer designt, also extra dafür vorgesehen, das zu schaffen, durch diese schwierigen Bedingungen zu kommen. Und er hat auch wieder ein bisschen aufgeholt im Südpolarmeer, weil das da für ihn ganz gut lief. Ja. Und er war dann zwischendurch 12., 13. und ist wieder auf Platz 6 nach vorne gefahren, als er um Kap Horn herum wieder den Atlantik nach oben hochgefahren ist. Und hatte dann, sehr großes Pech muss man sagen, sehr viele Schäden, die sich da aneinandergereiht haben. Hm. Es gab auch regelmäßig Videos von ihm von Bord.
Wir haben ein kleines Problem. Und zwar ist die Halterung des Vorsegels im Mast oben gebrochen, ein Metallteil. Das Segel ist vorstark runtergerutscht.
Da ging es erstmal um eine Segelaufhängung. Da musste er die 29 Meter alleine, ohne Hilfe, natürlich gesichert, aber trotzdem alleine den Mast hochklettern. 29 Meter nach oben, um da Reparaturarbeiten durchzuführen?
Ich konnte das Segel dann an Deck holen und an Deck festlaschen und segel jetzt mit der kleineren Fock weiter, dem kleineren Vorsegel. Wenn die Bedingungen ruhiger sind, kann ich hoffen, das Segel vielleicht wieder im Mast zu befestigen oben.
Wenig später, ein paar Tage später, gab es einen Blitzeinschlag in seiner Nähe. Einfach ein lauter Knall.
In dem Moment des großen Schlags ist sofort der Bildschirm ausgegangen, auf den ich in dem Moment am Gucken war. Und alle Alarme haben sich ausgelöst. Und das Boot hat sich gleich gedreht natürlich, weil der Autopilot nicht mehr steuert. Er war sowieso sehr, sehr verrückt, unstabil und böig an dem Tag. Und dann konnte ich mich aus der Situation nur mit Ach und Krach befreien.
Also da ist schon einiges zusammengekommen.
Boot in Sicht. Die Malizia Sea Explorer von Boris Herrmann heute Morgen vor der Küste von Les Sables-d'Olonne. In der vergangenen Nacht segelt er die letzten Meilen allein durch den Sturm.
Sodass er am Ende auf Platz 12 dann ins Ziel gekommen ist.
Als 12. erreicht er die virtuelle Ziellinie. Es ist geschafft.
Er weiß natürlich, was das für eine große Herausforderung ist, dieses Rennen. Aber da hatte er sich auf jeden Fall sehr viel mehr erhofft. Und erst recht, wenn man denn einen Zyklus sieht von 4 Jahren, das ist dann immer der nächste Vorbereitungszeitraum für die nächste Vendée Globe. Und dann klappt das alles nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das nimmt einen, glaube ich, ganz schön mit.
Dieses Segelrennen, die Vendée Globe, steht also einerseits für sportlichen Wettkampf unter Extrembedingungen und andererseits bietet es mittlerweile einen wissenschaftlichen Nutzen. Was würdest du sagen? Ist das eine Win-Win-Situation für beide Seiten?
Ja, Boris Herrmann ist ja mittlerweile preisgekrönt. Der hat im vergangenen Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen mit seinem Team Malizia zusammen für dieses Klimaengagement und hat auch selbst das Bundesverdienstkreuz bekommen, eben für dieses Engagement. Und das zeigt natürlich schon die Wertschätzung, die ihm auch entgegengebracht wird dafür. Also einerseits, wie das von den Menschen wahrgenommen wird und andererseits, wie das auch von Sponsoren wahrgenommen wird. So eine Yacht kostet 6 Millionen Euro. Das ist ja nicht mal einfach so schnell finanziert. Das heißt, es geht wirklich um viel Geld hier und das muss natürlich irgendwie eingespielt werden. Es gibt Preisgelder. Bei der Vendée Globe waren das aber 200.000 Euro, die der Sieger da bekommen hat. Also natürlich sehr viel Geld, aber wenn man allein das Boot für 6 Millionen schon aufs Wasser setzt, dann weiß man, dass da noch sehr viel mehr Geld irgendwo herkommen muss. Und das sind dann natürlich Sponsoren. Und die sind dann natürlich auch daran interessiert, dass das nicht nur Segelsport ist, sondern dass da noch viel mehr drumherum passiert. Mhm. Und für die Wissenschaft wiederum, es geht einfach gar nicht anders. Über Jahre hinweg ist da unten im Südpolarmeer, es gibt allerdings auch noch andere Bereiche, gerade im Pazifik, wo noch nie CO2 gemessen worden ist, überhaupt noch nie. Mhm. Aber wenn man sich dann eben überlegt, und das war das, was Boris Herrmann mir auch gesagt hat, dass die Wissenschaftler ihm sagen, dieser ganze Aufwand, der da betrieben wird, um an diese Daten zu kommen, der ist es wert. Einfach, weil die Wissenschaft auf diese Daten angewiesen ist. Die CO2-Messung ist für die Wissenschaft und für die Leute, die das auswerten, einfach von einem unschätzbaren Wert. Mhm. Und einfach auch für uns Menschheit, kann man fast sagen, einfach um den Klimawandel besser zu verstehen.
Florian, vielen Dank dir.
Ja, sehr gern.
Florian Neuhaus vom NDR hat uns mitgenommen auf das Segelrennen einmal um die Welt, bei dem sich Sport und Wissenschaft die Hand geben. Die diesjährige Vendée Globe ist Anfang März zu Ende gegangen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt oder generell über Segelsport, dann findet ihr alles dazu immer auf sportschau.de. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, was normalerweise in der aktuellen Sportberichterstattung oft zu kurz kommt, dann empfehlen wir den Podcast Sport Insight. Der geht thematisch in die Tiefe, deckt auf und blickt auf Korruption, Skandale und Krisen. Alle 14 Tage am Freitagabend in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autorin dieser Folge ist Livia Hofmann. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Viktor Weresch, Jonas Teichmann, Jan Stahlmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!